Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgäste, wir freuen uns von Herzen darüber, dass ihr beide, lieber Oliver und liebe Deborah, euch heute vor Gott und seiner Gemeinde das Ja-Wort zur Ehe gebt. Ihr habt einander lieb und ihr wisst euch von Gott so geführt, den Lebensweg gemeinsam zu gehen, einander die Treue zu halten und in frohen und schweren Stunden zusammenzustehen. Es ist etwas Wunderbares, wenn man das so sagen kann: Du bist Gottes Geschenk für mich. Ihr habt beide das große Vorrecht, den in eurer Mitte zu haben, der allein dafür sorgen kann, dass eure Ehe gelingt, das heißt, dass sie Gott ehrt, dass sie Gott verherrlicht und dass sie euch und auch anderen Menschen zum Segen wird. Ich spreche von unserem Herrn Jesus Christus. Ihm gehört euer Leben und er ist das Fundament eurer Ehe. Und davon spricht auch der schöne Trauspruch aus dem ersten Johannesbrief, den ihr euch als Geleitwort für euren Lebensbund ausgesucht habt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Thema Liebe wird ja in unserer Welt ganz groß geschrieben. Manche haben ihre Gedanken über das, was sie unter Liebe verstehen, in kitschige Schlagertexte gekleidet, manche aber auch in tiefsinnige, sehr schöne Verse. Johannes dagegen spricht hier in einer sehr nüchternen Weise über dieses Thema. Er meint nicht eine Liebe, die man so einfach gleichsetzen kann mit dem Zustand des Verliebtseins. Er meint auch nicht speziell die Liebe, die zwei Menschen in der Ehe nach Leib und Seele miteinander verbindet. Er spricht ganz allgemein von der göttlichen Liebe im Leben eines Christen. Er spricht von der Liebe, die sich dem anderen hingibt und sich im alltäglichen Leben bewährt. So wunderschön diese Liebe ist, wir haben vorhin in der Lesung etwas gehört davon aus dem ersten Korintherbrief, so wunderschön diese Liebe ist, stellt sie sich doch weniger im Festkleid erhebender Gefühle dar, als vielmehr im Alltagskleid des Dienens. Seht, wie sie einander so lieb haben. Das war der Ausspruch eines heidnischen Mannes, der beobachtet hatte, wie die Christen miteinander umgingen. Das Wesen der göttlichen Liebe ist kein bloßes Gefühl. Diese Liebe beinhaltet eine Vielfalt von Tugenden. Diese Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie ist treu. Sie ist frei von Hochmut und verhält sich taktvoll, indem sie den anderen nicht bloßstellt. Sie handelt selbstlos und rücksichtsvoll, duldet keine Bitterkeit und ist vergebungsbereit. Sie trägt die Schwächen des anderen und ist leidensfähig. Diese Liebe hat ihren Ursprung nicht im Herzen des Menschen, sondern in Gott selbst. Gott ist Liebe, so schreibt Johannes an anderer Stelle. Die Quelle dieser Liebe ist unser Herr Jesus Christus, weil er uns zuerst geliebt hat. Darum können auch wir als Christen einander lieben und auch für andere da sein. Und das gilt auch für unsere Liebe zu Gott. Johannes schreibt, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Sühnung für unsere Sünden. Ob es nun um unsere Liebe zu Gott geht oder um unsere Liebe zueinander und zu anderen Menschen. Das Zentrum dieser Liebe ist das Herz Gottes. Aus seiner unergründlichen Liebe gab er seinen Sohn als ein Opfer für unsere Sünden, so dass wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, Gemeinschaft der Liebe. Es ist so wichtig, dass wir es auch in der Ehe lernen, die Liebe nicht aus uns selbst herausschöpfen zu wollen, uns nicht selbst zu überschätzen, sondern uns immer wieder mit der Liebe Jesu füllen zu lassen. Wir haben vielleicht schon einmal etwas gehört von dem berühmten Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Einer seiner Zeitgenossen war Christian Heinrich Zeller, ebenfalls ein Pädagoge, einer der großen Pioniere der Diakonie und der Weltmission. Dieser Heinrich Zeller hatte in Beugen bei Basel ein Rettungshaus für junge, verwahrloste Menschen eingerichtet. Und dieses Rettungshaus wurde zu einem Modell für eine große Reihe ähnlicher Einrichtungen. Pestalozzi sagte bei einer Begegnung mit Zeller mit Tränen in den Augen: "Genau das ist es, was ich wollte." Aber Zeller hatte auch seine charakterlichen Schwächen. Seine Frau konnte zu ihren Töchtern sagen: "Wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr einmal einen Württemberger heiraten." Zeller war Württemberger. "Wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr einmal einen Württemberger heiraten." Die Angehörigen litten unter der herrischen Natur des Familienvaters. Zeller selbst wusste auch um diese Schwäche und er wandte sich an den, der die Sanftmut und Demut in Person ist. Er wandte sich an unseren Herrn Jesus Christus mit dem Gebet, das wir hin und wieder aus unseren Gesangbüchern gesungen haben: "Von dir lernen möchten wir deiner Sanftmut milde, möchten ähnlich werden dir, deinem Demutsbilde, deiner stillen Tätigkeit, deiner armen Niedrigkeit, deines Wohltuns milde." Und Gott erhörte sein Gebet. Er veränderte seinen Charakter, er gestaltete ihn um in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Er füllte sein Herz mehr und mehr mit der Liebe Jesu. Ihr Lieben, wenn ihr im Laufe eurer Ehe merkt, dass es euch an Geduld, an Freundlichkeit, an Sanftmut im Umgang miteinander mangelt, dann wendet euch an den, der die Liebe selbst ist. Wendet euch an unseren Herrn Jesus Christus. Versucht es nicht aus eigener Kraft. Je eher wir uns selbst als hoffnungslose Fälle in Sachen Liebe erkannt haben und in Jesus die Liebe entdecken, die trägt und duldet und den anderen so nimmt, wie er ist, desto besser. Und auch den anderen gilt es als hoffnungslosen Fall anzusehen, mit dessen Charakterschwächen nur Jesus fertig wird und auch schon am Kreuz fertig geworden ist. Eine erfahrene Frau und Mutter sagte einmal, jede Ehefrau müsse ihren Mann mindestens zweimal bewusst heiraten. Einmal am Hochzeitstag und dann, wenn sie erkannt habe, ihr Mann sei ein hoffnungsloser Fall. Ihr Lieben, wir sind hoffnungslose Fälle. Doch was beim Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Unser Herr Jesus starb und ist auferstanden für hoffnungslose Fälle. Und nun möchte ich aus diesem herrlichen Blumenstrauß der Liebe Gottes in Jesus Christus, die eure Ehe gestalten will, einmal zwei wunderschöne Blumen herausgreifen. Zum einen die Treue und zum anderen die Vergebungsbereitschaft. Kann man in einer so kalten Welt, in der zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen fast die Hälfte aller Ehen wieder geschieden wird, ist überhaupt noch wagen, von Treue zu reden? Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt schildert in seinem Hörspiel das Unternehmen der Vega folgendes. Die Vereinten Nationen starten eine Expedition, um den Bewohnern der Venus einen Besuch abzustatten. Der Chef der Expedition hält den Bewohnern eine verheißungsvolle Ansprache. Er spricht dabei von der idealen Gesinnung und den uneigennützigen Absichten der Erdbewohner. Und jedes Mal, wenn er darauf zu sprechen kommt, geht ein furchtbares Blitzen und Donnern durch den Weltraum. Und je lauter seine Beteuerungen, desto dröhnender die Donnerschläge. Müsste es nicht auch bei uns jedes Mal blitzen und donnern, wenn wir von Treue sprechen? Besonders wenn zwei Menschen sich für das ganze Leben das Ja-Wort ehelicher Treue geben? Nun, unser Herr Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha unter dem Donner des Zornes Gottes gehangen, stellvertretend für uns, wegen unserer Treulosigkeit, wegen unserer Untreue. Und nun ist Raum für die Treue Gottes, für die Treue Jesu in unserem Leben. Es ist Raum für die Treue unseres Herrn Jesus Christus auch in eurer Ehe. Im Blick auf ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dürft ihr euch das Ja-Wort, das Versprechen gegenseitiger Treue geben. Und zum Schluss geht es um diesen anderen Wesenszug der Liebe Jesu, die Bereitschaft, einander immer wieder zu vergeben. Wir wollen uns an diesem schönen und frohen Tag nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in der harmonischsten Ehe Probleme im Miteinander gibt und man aneinander schuldig wird. Und da lebt man von der gegenseitigen Vergebung. Das Wort vom Kreuz ist das Wort von der Versöhnung. Es ist das Wort von der Vergebung. Durch Jesu Blut dürfen wir Vergebung unseres gottlosen, unseres lieblosen Wesens haben. Wer von dieser Vergebung lebt, der darf sich darin üben, auch dem anderen immer wieder den Zuspruch der Vergebung zu schenken. Ich habe einmal etwas gelesen über einen Stamm in Afrika. Da gibt es einen Brauch, wenn zwei Eheleute sich zanken, dann ziehen sie sich beide in einen stillen Winkel der Wohnung zurück, ein jeder für sich. Und dann klingt es irgendwann aus einer Ecke, ich bin ja so dumm. Und nach einer Zeit klingt es auch aus der anderen Ecke, ich bin ja so dumm. Und dann gehen die beiden aufeinander zu, treffen sich in der Mitte der Wohnung und dann singen sie gemeinsam, wir sind ja so dumm. Seht ihr Lieben, das Sprichwort sagt, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Und es ist einfach dumm, stolz zu sein und selbstgerecht an seinem Recht festhalten zu wollen. Es ist einfach dumm. Und doch ist das größte Problem im Miteinander. Ob es nun um die Ehegemeinschaft geht oder sonst um die Gemeinschaft, die Menschen miteinander haben dürfen. Das größte Problem und das größte Hindernis ist unser stolzes Herz. Und darum geht es, dass dieses stolze Herz immer wieder überwunden wird und dass wir bereit sind zur Versöhnung, einander von Herzen zu vergeben. Wir werden auch bei dem besten Wollen an dem anderen schuldig und müssen uns eben mit unseren Fehlern immer wieder auch ein Stück weit zumuten. Und da ist die gegenseitige Vergebung der Schlüssel dafür, dass die Liebe in der Ehe frisch bleibt. Das ist letztlich das Geheimnis einer glücklichen Ehe zur Ehre Gottes. Und selbst solche, auch unter uns, die alt geworden sind und bei denen in der Ehe aus dem Füreinander nur noch ein Miteinander und manchmal sogar ein Gegeneinander geworden ist, dürfen einen neuen Anfang machen unter der vergebenden Gnade unseres Herrn Jesus Christus und gegenseitiger Vergebung. Das ist das Große in der Gemeinde Jesu. Das ist eine Möglichkeit, die Gott uns schenkt, immer und immer wieder neu anfangen zu dürfen. Es gibt niemals auch in eurer Ehe eine Sackgasse, aus der es kein Entrinnen mehr gäbe. Wo man dann schließlich sagen müsste, es hat keinen Zweck mehr, der Fall ist hoffnungslos, wir gehen auseinander. Er mag hoffnungslos bei uns selbst sein, aber er ist niemals hoffnungslos vor Gott. Ihm dürfen wir vertrauen. Und seine Gnade ist so groß und so herrlich, dass sie uns immer wieder willig machen kann, aufeinander zuzugehen und uns lieb zu haben. Und so mag euch der Herr mit seiner vielfältigen Liebe reichlich segnen. Er mag es euch schenken, dass dieses Wort, das ihr euch ausgesucht habt, für euch immer wieder praktische Wirklichkeit ist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Wir hören nun einige Worte der Heiligen Schrift zur Ehe. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter um Christi willen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er erlöst hat. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit sie ganz ihm gehört. Er hat sie durch sein Wort von aller Schuld gereinigt, um sie in seiner Herrlichkeit für sich selbst darzustellen, schön und in jeder Hinsicht makellos, um ihm allein zu gehören, ohne jeden Fehler. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Leib, vielmehr nährt und pflegt er ihn, wie auch Christus seine Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Für mich zeigt sich an der Ehe beispielhaft die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal: Ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann achten und ehren.